Ja, gestern Abend haben wir sehr deutliche Worte gehört über Dinge, die wir nicht tun sollten, wovon die Gnade Gottes uns befreien möchte, Gottlosigkeit und weltliche Lüste verleugnen. Ich hoffe sehr, dass ihr einiges mitgenommen habt und auch in dieser Nacht oder an diesem Morgen darüber nachgedacht habt. Ich möchte jetzt heute Morgen etwas sagen über das, was der Herr von uns positiv erwartet, nämlich in Titus 2, Vers 12 über drei Dinge sprechen, nämlich, dass wir besonnen, in der Mitte von Vers 12, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. So ist das in meiner Elberfelder Bibel übersetzt. Die Verantwortlichen für den Taupunkt haben mir eine Überschrift gesetzt über diesen Abschnitt mit Himmelsbürgern. Bist du dafür verantwortlich gewesen, William?
Ja.
Das finde ich auch recht gut ausgedrückt. Und ich hoffe, dass das ein bisschen deutlich wird heute Morgen, dass wir Himmelsbürger sein sollten, so sieht der Herr uns und wie das auch im Leben positiv aussehen kann. Dieser Begriff Himmelsbürger kommt hier in Titus überhaupt nicht vor, aber in Philipper 3, Vers 20, wer sich das aufschreiben möchte, der Vers ist recht gut bekannt. Paulus spricht davon, dass unser Bürgertum in den Himmel ist, von wo aus wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, glaube ich, erwarten, so steht es da. Und das steht im Gegensatz zu denen, die sich zwar auch Christen nennen, aber die auf das Irdische sinnen. Also die mit irdischen, diesseitigen Dingen beschäftigt sind. Also zwei Kategorien von solchen, die Christen sind. Die einen, die sind nach oben orientiert, Himmelsbürger, von da geprägt, auf dieser Welt. Und die anderen, die nach unten gucken, die auf das Irdische sinnen. Ich glaube, es fällt uns jetzt nicht schwer, uns da einzuordnen. Denn ich denke, dass die meisten von uns, ich schließe mich da ein, doch eher den Blick auf diese Welt, auf diese Erde, auf unsere Probleme richten, als dass wir ja uns im Bürgertum, in unserer Heimat im Himmel auskennen. Auch Petrus schreibt davon, 1. Petrus 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind. So schreibt Petrus darüber. Er sieht uns hier als Fremdlinge, dass wir im Grunde überhaupt kein Bürgerrecht haben, sondern ja, unser Bürgertum ist in den Himmel, dort haben wir unsere Rechte, dort sollten wir eigentlich zu Hause und verankert sein und uns hier als Asylanten, als Fremdlinge empfinden. Aus dem Neuen Testament sieht uns die Bibel als Kinder Gottes in einer Umgebung hier in der Welt, die nicht unsere eigentliche Heimat ist, nicht unser Element sein sollte, sondern irgendwie uns fremd sein sollte, nur eine Durchgangsstation. Und wir sollten so sein wie unser Jesus, der Schöpfer dieser Welt, der auch ein Fremdling war und auch wie ein Fremdling hier auf der Erde behandelt wurde. Das ist unheimlich ergreifend, so ein bisschen auch mal in den Evangelien zu lesen, wie der Jesus gelebt hat. Das ist unser großes Vorbild. Und da sehen wir, dass der Jesus wirklich durch seine Fremdlingschaft, durch sein Anderssein, dadurch, dass er wirklich vom Himmel her geprägt war, eine wandelnde Provokation war, ein Störfaktor, gehasst in dieser Welt. Letzte Woche ist eine Nummer Idea erschienen, das ist der Nachrichtendienst aus der evangelischen Welt. Da vorne auf dem Titelblatt ein Plakat oder ja, so ein Poster abgebildet. Das wurde gezeigt von Extremisten auf dem Seelsorgekongress in Marburg. Da ging es dann auch um Fragen wie Homosexualität und so weiter. Und da hat sich da eine Gruppe zusammengefunden. Die haben ein Riesenplakat rot aufgerollt und dahinter steht einer mit Megafon oder mit Lautsprecher. Auf dieser Leinwand ist ein Schwein am Kreuz abgebildet und in großer Schrift: Wir sind hier, um eure religiösen Gefühle zu verletzen. Das finde ich unheimlich gut. Hier wird deutlich, Christen sind ein Störfaktor. Die gehören eigentlich gar nicht in diese Welt. Die sind eine Provokation, das können wir nicht ertragen. Die müssen im Grunde verschwinden. Das sollte eigentlich uns als Christen nicht gerade stolz machen, aber zeigen, ja, wir sind verstanden worden. Das ist eigentlich die normale Reaktion, wenn wir dem Herrn folgen und treu sind, dass solche Plakate aufgerollt werden. Ihr stört uns durch eure Moral, durch eure Ethik, durch euer Dasein. Ihr gehört gar nicht hierhin. Wir sind hier, um eure religiösen Gefühle zu verletzen. Gut, dass wir das heute noch erleben, und ich hoffe und glaube auch, dass wir in Zukunft, sei denn, dass wir alle total einschlafen geistlich, solche Störungen des Öfteren erleben werden. Und das ist gesund für uns. Und wenn das nicht mehr da ist, dann scheint es so, dass wir die Salzkraft völlig verloren haben. Schlag bitte mal auf Johannes 15, Vers 18, auch bekannte Verse, die man in seiner Bibel dick unterstreichen sollte. Das hatte Jesus sehr, sehr unmissverständlich deutlich gemacht. Johannes 15, Vers 18, vielleicht lesen wir schon ab Vers 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann kommt der Gegensatz: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von dieser Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe: Mein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das ist die normale Situation, in die der Jesus uns hier gestellt hat. So wie man ihn behandelt hat, so wird man auch uns behandeln, vorausgesetzt, dass wir wirklich treu sind. Wir sind hier, um eure religiösen Gefühle zu zerstören. Hier in Titus haben wir zum Schluss gelesen, da werde ich sicher nicht viel drüber sagen können, dass wir besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Was ist damit gemeint? Damit ist die Zeitströmung, die allgemeine Atmosphäre in dieser Welt gemeint, in der wir leben, der Zeitlauf dieser Welt. Wir wissen von dem Teufel, dass er der Gott dieser oder der Fürst dieser Welt ist. Er schlägt den Takt, nachdem man hier tanzt. Und ich glaube, dass seine Krallen immer deutlicher zu spüren sind, auch in unserem Leben, je mehr wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Ich hatte vorgestern von dem Matsuzaki, diesem japanischen Evangelisten, erzählt, als er dann zum ersten Mal dann in dieses Dorf kam, wo er meinte, dass Gott ihn hingeschickt hat. Er glaubte, dass Gott ihm den Weg gezeigt hatte. Da ist er in einem Jahr 18 Mal umgezogen, müsst ihr euch mal vorstellen, weil die Menschen ihn nicht haben wollten, die konnten ihn nicht ertragen. Und dann hat man ihm als Wohnung eine Geisterhütte gegeben, da wagte sowieso keiner zu wohnen, und da schob man so die Geisteskranken hin, die da am Randalieren waren, weil man glaubte eben, da würden die Geister, die Dämonen wohnen und so weiter. Da hielt es keiner aus, die hat man ihm gegeben. Das war wirklich auch eine Provokation, dieser Mann. Den konnte man nicht ertragen und den wies man diese Hütte zu. Wenn Peter und ich in Honduras sind, dann besuchen wir alle 2 Jahre einen noch relativ jungen Bruder, vielleicht ist er jetzt 30 Jahre alt, der Juan Carlos Amaya, der etwas Ähnliches erlebt mit seiner jungen Frau, die haben mit 24 geheiratet und haben sich vom Herrn zeigen lassen, in Honduras in ein Gebiet zu ziehen, wo es keine Gemeinde gibt, nur Katholiken. Ich weiß nicht, wie oft die umgezogen sind in der Stadt, wo sie waren, San Pedro Cupan. Man hat ihm auch keine Wohnung geben wollen. Und dann hat man ihm dann eine völlig zerstörte, verfallene Kapelle der katholischen Kirche überlassen zum heiligen Antonius. Da gab es kein Licht, da gab es kein Wasser, da gab es keine Toilette und nichts. Das war einfach nur ein Raum, völlig verfallen, weil nur einmal im Jahr gab es da eine Prozession hin, da wohnte nie einer drin. Die konnten es dann für ein paar Dollar mieten. Als sie dorthin zogen, die Ehefrau, die war gerade schwanger im 9. Monat, machten sie dann diese Tür auf von der Kapelle. Da kamen ihnen die ganzen Fledermäuse entgegen als erstes und die Frau fing an zu weinen. Ja, und dann mussten sie erstmal tagelang dort Dreck wegschaffen, Kot wegschaffen. Und da leben die jetzt schon 4, 5 Jahre in dieser Kapelle zum heiligen Antonius. Inzwischen haben sie schon ein paar Pappwände gemacht, auch eine Elektroleitung hingelegt und so weiter. Und dieser Bruder versucht dann mit der Bevölkerung Kontakt zu kriegen. Arbeitsstelle hat man ihm nicht gegeben. Er versucht, Leute zu frisieren, Haare zu schneiden. Ich war im Februar auch bei ihm. sieht man vielleicht auch noch ein bisschen von, Fahrräder zu reparieren. Und dieser Mann hat aber inzwischen zu allen dort in dieser Stadt Kontakt bekommen. In jedem Jahr versucht er 5-mal die Leute zu besuchen. Jetzt sind 2 Gemeinden entstanden. Aber der Mann hat das auch an sich gespürt, dass wir als treue Zeugen Jesu in dieser Welt keine Heimat haben, keine Bleibe finden. Sie wollen uns im Grunde nicht. Dieser Matsuzaki, der war manchmal so deprimiert, weil nicht nur die kleine Bude dort gemieden wurde, sondern auch die Dorfjugend versuchte alles, um ihm das Leben zusätzlich schwer zu machen. So mischten sie manchmal dann Kot unter den Reis, den er essen wollte, oder benutzten seine Schlafstelle als Toilette, oder man legte so halbtote Schlangen in sein Bett und ähnliches mehr. Und an einem Tag, so kann man dann lesen in der Biografie, da war er so deprimiert und so enttäuscht und so fix und fertig, alles erfolglos scheinbar, hat mal wieder da alles da vollgekotet. Da lehnt er sich so aus dem Fenster und sagt, Herr Jesus, Sie wollen mich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann hört er plötzlich, wie in der Nähe ein Fuchs bellt. Da wurde erinnert an die Worte des Herrn. Die Füchse haben Höhlen, wo sie ihre Jungen hinlegen. Die Vögel des Himmels Nester für ihre Jungen. Aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und dann wurde er sehr getröstet und sagte, ja, wenn es meinem Herrn so ergangen ist, dass er nicht wusste, wo er sein Haupt hinlegen konnte, warum sollte es mir da besser gehen? Das war ein Mann, der hat das gespürt. Der war ein Fremdling in dieser Welt. Nun, wir werden das so extrem nicht erleben. Aber vielleicht spürst du auch ab und zu mal in deiner Klasse etwas davon, dass du ein Außenseiter bist, dass man dich nicht will, dass du irgendwie gar nicht in diese Kultur und Gesellschaft passt. Und das ist ein gutes Zeichen. Und dann tröste dich und erinnere dich daran, dass der Herr dir das auch so verheißen hat. Nun, wie sollen wir denn als Repräsentanten des Himmels leben, Himmelsbürger? Es ist ja unheimlich schön, wenn man daran denkt, wir sind Gesandte an Christi Stadt, wir sind wie eine Auslandsvertretung, wir haben unsere Heimat hier auf dieser Erde zu vertreten. Und ihr kennt sicherlich viele Geschichten von Diplomaten, von Ausländern, die in Deutschland sind, in anderen Ländern, die also wirklich etwas verbreiten sollen von der Kultur und von der Würde des Landes, aus dem sie kommen, hier in Deutschland. Und so sind wir auch als Vertreter der Himmelswelt hier auf der Erde. Und da werden uns 3 Disziplinen jetzt genannt in diesem einen Vers, die uns auszeichnen sollten. Die erste bezieht sich auf uns persönlich, wie wir uns verhalten sollen, was uns selbst betrifft, besonnen zu sein. Das zweite, was unsere Mitmenschen betrifft, nämlich gerecht zu sein. Und das dritte, Gott gegenüber, gottselig zu sein. Also 3 Eigenschaften, die ziemlich wichtig sind, um hier Repräsentanten des Himmels zu sein. Besonnen, gerecht und gottselig oder gottfürchtend oder auch fromm, wie manche alte Übersetzungen übersetzen. Zuerst also etwas über das Wort besonnen. Das ist auch ein Wort, ich weiß nicht, ob Peter es gestern erwähnt hat in der Einführung, dass, wenn ich richtig gezählt habe, ich bin nicht so ein Spezialist in Zahlen, und vielleicht kann man mich auch da korrigieren, aber mindestens findet man das 5-mal im Titusbrief und nur an 3 weiteren Stellen im Neuen Testament dieses Wort besonnen sein. Und hier in Kapitel 2 wird das den verschiedenen Personengruppen, die angesprochen werden, gesagt, mit einer Ausnahme. Also die Ältesten sollen besonnen sein, Kapitel 1, Vers 8. Dann die alten Männer, Kapitel 2, Vers 2, wundert man sich eigentlich, die sollen besonnen sein. Und das wird ja hier zu Christen gesagt. Dann die jungen Frauen, das können wir schon besser verstehen, die sollen besonnen sein. Junge Männer, verstehen wir auch noch, besonnen sein. Nur eine Personengruppe fehlt hier, das ist interessant. Welche ist das? Alten Frauen. Ja gut, die Kinder können wir vielleicht noch nicht erwarten. Aber die alten Frauen scheinbar haben diese Ermahnung nicht so nötig. Und wenn wir mal so genau hingucken in unsere Zeit, in unsere Versammlungen, kann man das vielleicht auch bestätigen. Ich weiß es nicht genau. Interessant, dass die hier fehlen. Also alle Personengruppen mit Ausnahme der alten Frauen haben Probleme mit Unbesonnenheit, sind gefährdet, unbesonnen zu sein. Wie können wir als junge Christen wirklich Kraft schöpfen für Besonnenheit? Und das ist eine gute Botschaft. In 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir etwas von dem Heiligen Geist in uns. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist ein ganz interessanter Vers. Das ist ein Dreiklang von drei Erkennungsmerkmalen des Heiligen Geistes in uns. Kraft, Liebe, aber auch Besonnenheit. Und das gehört zusammen. Du kannst also nicht sagen, naja, gut, ich habe mal den Geist, weil ich so ein lieber Typ bin und strahle Liebe aus, aber das muss zusammenpassen. Eins geht nicht ohne das andere. Das sind also Drillinge, die kann man nicht voneinander trennen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und nicht einer, der ein bisschen besonnen ist, der kann sagen, naja, ich habe nun eben die Gabe der Besonnenheit durch den Heiligen Geist, Kraft ist bei mir nicht so da und die Liebe auch nicht. Das geht einfach nicht. Die drei Dinge, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, sollten deutlich werden, in einer harmonischen Beziehung sind die nicht zu trennen. Also wir haben wirklich eine Kraftquelle und keiner von uns, der hier sitzt und der Probleme hat mit Besonnenheit, hat eine Ausrede. Ich bin nun mal so. Nein, du bist im Grunde ganz anders, wenn du wieder geboren bist, denn der Heilige Geist wohnt in dir. Aber jetzt mal zu einigen Bereichen, wo es ein bisschen persönlich und praktisch wird für uns. Und da wird zum Beispiel im Neuen Testament Besonnenheit gefordert, zum einen im Bereich der Kleidung, im Outfit. Schlag mal auf 1. Timotheus 2, Vers 9. Das ist eine von den wenigen Stellen, wo wir außerhalb von Titus auch etwas über Besonnenheit lesen. 1. Timotheus 2, Vers 9. Bei mir steht immer noch das alte Wort Weiber, also fühlt euch jetzt nicht hier irgendwie verletzt. Können ja auch Frauen oder Mädchen lesen. 1. Timotheus 2, Vers 9. Desgleichen auch, dass die Mädchen im bescheidenen Äußeren mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit, das ist das gleiche griechische Wort für Besonnenheit, sich schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern was Mädchen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Scheinbar sind hier Mädchen, Frauen gefährdet, gerade durch ihr Auftreten, durch ihr Äußeres aufzufallen. Und hier spricht Paulus davon, dass sie eigentlich auffallen sollten durch ein bescheidenes, nicht aufdringliches Auftreten, schamhaft, besonnen, sittsam. Das soll der Schmuck sein und eben nicht durch aufreizende Kleidung provozieren und die Blicke der Männer auf sich lenken. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, diesmal ein Büchlein vorzustellen, das nur eine Broschüre ist und nur 1 Euro kostet. Ich habe euch mal so beobachtet, wenn ihr euch um den Büchertisch rumschleicht. Alle gucken nach diesem Heftchen hin, aber natürlich keiner kauft das oder kaum jemand. Er möchte sich nicht blamieren. Ich höre mal typisch Jung, typisch Mädchen, was darüber wissen muss. Als wüsste ich nicht, was Mädchen sind und Jungen sind. Das haben wir doch wirklich nicht nötig. Im Grunde möchte jeder das gerne lesen, aber sich nicht öffentlich blamieren. Einige wenige, die mutig waren, habe ich gesehen, die haben tatsächlich in der Öffentlichkeit dieses Heftchen gelesen. Alle Achtung, muss ich sagen. Ich kann nicht gut verstehen, denn ich war ein paar Jahre verheiratet, da hatte ich auf meinem Nachttisch plötzlich ein Buch liegen, habe meine Frau wieder hingelegt, Entdecke deine Frau. Könnt ihr nachempfinden, wie beleidigt ich war? Habe ich das nötig, mir sagen zu lassen? Weiß ich nicht, wie meine Frau ist und so weiter? Ich habe das Buch nicht angepackt. Ich war dermaßen in meiner Männlichkeit verletzt. Und ich bereue das heute sehr. Ich glaube, ich hätte meiner Frau viel Tränen erspart, wenn ich das rechtzeitig gelesen hätte. Ich habe gedacht, Frauen, Mädchen sind so wie ich auch. Bin auch entsprechend damit umgegangen. Und ich möchte euch wirklich von Herzen bitten, lest dieses Heftchen. Mir haben manche gesagt im Vertrauen, warum ist das nicht eher rausgekommen? Wenn ich das vor ein paar Jahren gelesen hätte, dann hätte ich manchen Unsinn nicht gemacht. Und ich möchte euch jetzt nur so ein paar Sätze aus diesem Büchlein zitieren. Ich hoffe, dass ihr euch da nicht mehr scheut, auch dieses Heftchen zu kaufen. Wer kein Geld hat, kann es auch kostenlos mitnehmen. Weiblicher Exhibitionismus. Mädchen wissen intuitiv, dass Jungs auf das reagieren, was man sieht. Das wissen die Mädchen über Jungs. Nicht bewusst, aber unbewusst auf jeden Fall, oder? Ja. Dadurch neigen sie zu einem aufreizenden Äußeren. Sie geben sich ein bisschen exhibitionistisch, könnte man sagen. Glücklicherweise haben sie seit dem Sündenfall eine ordentliche Portion Schamgefühl abbekommen. Meine Frau erzählte mir heute beim Frühstückstisch, ist das die Miss Germany oder was, die neue? Die hat erklärt, dass es ihr sehr schwer gefallen wäre, wie heißt die Dame? Sarah sowieso. Sehr schwer gefallen. Sie hatte von Natur aus doch ziemliches Schamgefühl und sie ist jetzt befreit worden davon dadurch und kann jetzt also unbekleidet auftreten, ohne dass sie rote Ohren kriegt und dergleichen mehr. Interessant. Glücklicherweise haben sie seit dem Sündenfall eine ordentliche Portion Schamgefühl abbekommen. Wenn du die Geschichte aus der Bibel kennst, weißt du ja, was ich meine. Sodass diese Neigung normalerweise bis zu dem Zeitpunkt aufbewahrt bleibt, an dem sie sich in einer Liebesbeziehung geborgen fühlen und sich hingeben wollen. Und doch haben Mädchen eine unwiderstehliche Neigung, ihrem Äußeren viel aufmerksam zu widmen. Reklamemacher und Modedesigner nutzen das schamlos aus. Mädchen müssen sich allerdings der Tatsache bewusst sein, dass sie eine Botschaft aussenden, wenn sie damit zu weit gehen. Mädchen, nimm dich in Acht vor Schockeffekten. Zuerst verlangt die Mode, dann plötzlich super kurz. Extra lange Schlitze können deine Beine zu Blickfängern machen. Tiefe Ausschnitte, durchsichtige Blusen, nackte Bauchnabel und Ähnliches lenken die Aufmerksamkeit sehr einseitig auf deine äußere Schönheit. Da musst du dich nicht wundern, wenn Jungen nur an deinem Körper interessiert sind und für den Rest wenig übrig haben. Es streichelt vielleicht auch deine Eitelkeit, wenn du merkst, dass alle Männeraugen auf dich gerichtet sind. Das würden sie allerdings auch sein, wenn es bloß dein Abbild auf Hochglanzpapier wäre. Darauf reagieren Männer nämlich genauso stark. Wenn dein Äußeres so laut schreit, dass dein Inneres übertönt wird, dann sehen dich Jungs nur als herumspazierende Körper. Du kannst dein Äußeres so zur Schau stellen, dass sich der Eindruck bestätigt, den Jungen aus der Sexwerbung bekommen, Doppelpunkt, dass Frauen es nicht abwarten können, körperlich angefasst zu werden. In einem Jugendlager kam ein Mädchen zu mir und klagte, dass viele Jungen in dieser Hinsicht so nervig wären. Ich muss ihr damals sagen, dass sie auch teilweise selbst schuld war, weil sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, ziemlich herausfordernd gekleidet war. Damit musst du also vorsichtig sein, zumindest dann, wenn du dir einen Mann wünschst, der am Ganzen interessiert ist. Ich kenne alle netten Eigenschaften meiner Tochter, ihren Charakter, ihre Talente, ihre Begabungen. Ich würde es schrecklich finden, wenn sie einen Jungen bekäme, der dafür keine Augen hätte und stattdessen nur an ihrem Fleisch und Bein interessiert wäre. Also ist ganz gut, wenn ihr Mädchen das nicht nur theoretisch wisst, sondern einfach auch immer vor Augen habt, wie Jungs nun leider mal sind und wie ihr ihnen eine Hilfe sein könnt, auch durch euer äußeres Auftreten. Wobei ich euch mal wirklich hier auch mal ein Kompliment machen möchte. Mir ist es aufgefallen, dass ihr euch die Schwestern hier wirklich vorbildlich kleiden im Allgemeinen und da die Jungs also nicht unnötig provoziert haben. Vielen Dank, das war in vergangenen Jahren oft auch anders mal zu sehen hier. Also bitte, schämt euch nicht, dieses Büchlein mitzunehmen, zu lesen und bitte gebt es weiter an eure Freunde, Freundinnen oder wenn ihr Teenie-Kreise habt, so ab 12, 13 Jahre, gibt es auch Eltern, tut denen auch gut, wenn ihr mal lesen, meistens ist er 40 Jahre zu spät, aber das ist wirklich eine ganz, ganz gute, wichtige Hilfe.
Ich habe davon noch 50 Stück in Schwarz-Weiß, die kann man auch mitgeben für Jugendgruppen oder so.
Ja, kannst du gerne machen. Jo. Das Heftchen ist auch ein bisschen ganz bewusst, auch ein bisschen peppig aufgemacht mit Farbbildern und so weiter. Also. Jetzt machen wir weiter. Es gibt einen anderen Bereich, wo wir besonnen sein sollten. Also einmal Besonnenheit in dem, was die Kleidung betrifft. Darüber hat Timotheus was zu hören gekriegt. Jetzt auch in unserer Selbsteinschätzung besonnen sein. Römer 12. Vers 3, da schreibt Paulus, Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem unter euch, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich weiß nicht, ob ihr viele mit dem Vers anfangen könnt, aber ich glaube, der ist auch ziemlich wichtig für uns alle, vielleicht auch ganz besonders auch für die Brüder unter uns. Wie schätze ich mich selbst ein? Bin ich da besonnen? Was kann ich nicht? Was ist meine Begabung? Wo sind meine Grenzen? Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das auch recht früh erkennen. Ein paar Beispiele, die ich immer vor Augen habe, wenn ich über dieses Wort besonnen nachdenke. Ich würde mich nie in wissenschaftliche Diskussionen einlassen, wenn es zum Thema Evolution geht. Heute Nachmittag haben wir das Vorrecht, einen Wissenschaftler zu hören darüber. Aber wenn ich mit Studenten so weiter ins Gespräch komme, Thema Evolution, da sage ich überhaupt nichts zu und sage auch, ich habe da keine Ahnung von, weil ich da unbesonnen wäre, wenn ich mich jetzt auf ein Parkett, auf ein Glatteis bewegen würde, wo ich überhaupt nicht zu Hause bin. Versteht ihr, was ich meine? Ich kenne mich in dem Thema nicht aus und da sollte man da auch nicht darüber diskutieren, so tun, als wüsste man da Bescheid. Also Diskussion über wissenschaftliche Themen kommt für mich nicht in Frage. Habe ich auch Brüder kennengelernt. Das waren so meine ersten Erinnerungen in Windschuhe nach einer großen Brüderkonferenz. Da war ich so in eurem Alter, bin ich einmal im Jahr immer hingefahren. Das waren ganz tolle Tage und da waren ganz begabte alte Brüder, das Wort Gottes auslegten. Natürlich war da auch so ein Block von Deutschen da und die wollten sich dann auch präsentieren. Ein alter Bruder, Bruder Dresbach hieß der, aus dem Westerwald. Den beobachten wir Junge schon. Wir wussten, irgendwann springt er mal wieder auf und lässt dann was von sich. Nun waren da wirklich theologische Lehrer da, die wirklich die Bibel kannten, die die Grundsprachen der Bibel kannten und so weiter. Und dann stand er plötzlich auf und wollte dann auch aus Deutscher nun mal zeigen, dass wir auch was zu sagen haben und sprach dann mit ganz hehren Worten, großem Pathos, dass es wichtig wäre, den Unterschied zwischen dem alten Menschen und dem fleischlichen Menschen zu erkennen und das im Bewusstsein zu haben. Und der alte Bruder Heikop, der war nun wirklich der begabteste Bruder und erfahrenste Bruder unter den Holländern dort, der hat dann nach dieser kühnen Bemerkung von diesem alten Bruder Dresbach dann nur ganz kurz gesagt, also lieber Bruder, ich wäre sehr dankbar, wenn du uns diesen Unterschied mal deutlich machen würdest. Ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht. Würdest du denn bitte mal erklären? Und dann war der am Würgen, kriegt den dicken Hals und hat sich dann hingesetzt, denn er konnte überhaupt nichts dazu sagen. Er hatte wahrscheinlich nie darüber nachgedacht, wollte nur mal so einen klugen Spruch von sich weitergeben und war überhaupt nicht in der Lage, etwas darüber auszusagen. Also bitte sei da auch besonnen in solchen Dingen, sondern sag lieber ehrlich, manches in der Bibel verstehe ich auch nicht, würde ich gerne auch mal wissen und tu nicht so, als würdest du alles wissen. Geh nicht über das Maß deines Glaubens hinaus. Sei da besonnen, erkenne deine Grenzen. Wenn der eine sagt hier, ich brauche keine Krankenversicherung oder keine Rentenversicherung, das Maß des Glaubens ist verschieden. Wenn jemand diesen Glauben hat, dann sage ich, prima, dann wirst du auch deine Erfahrung machen. Wenn ich den Glauben nicht habe, dann sehe ich da meine Grenzen auch. Oder wenn einer sagt, ich gehe nach China ohne einen Übersetzer, ich vertraue darauf, dass der Herr meine Predigt dann irgendwie anderen verständlich macht, das ist mutig. Ich habe den Glauben nicht und ich war nur darüber, ich kann ja noch niemals Englisch, immer mit einem Übersetzer und hoffe, dass dann ein Chinese da ist, der aus dem Englischen, was mein Deutsch übersetzt hat, dann auch den chinesischen Hörern etwas sagen kann. Sei da besonnen. Wir kriegen als Verlag und als Buchhandlung fast jede Woche ein Manuskript zugeschickt, von irgendwelchen Frauen sind das meist, aber auch manche Brüder, die dann irgendwie ein Buch geschrieben haben, weil sie meinen, jeder Mensch muss einmal im Leben ein Buch geschrieben haben. Und das ist dermaßen frustrierend, sage ich euch. Teilweise kann, glaube ich, jeder William und auch Peter davon etwas erzählen. Da meinen Leute, sie müssen unbedingt was schreiben, das ist manchmal so ein Schrott und solch ein Unsinn. Und ich weiß ganz genau, wie die Leute verletzt werden, wenn man ihnen das offen sagen würde. Aber liebe Zeit nochmal, das ist nicht deine Begabung. Und sei doch damit zufrieden und überlass das solchen, die da von Gott begabt und beauftragt sind. Also erkenne deine Grenzen und sei nicht traurig darüber, sondern nimm du dich so an, wie Gott dich geschaffen hat, mit deinen Begabungen, aber auch mit deinen Grenzen. Sei darin besonnen. Junge Männer werden ermahnt, besonnen zu sein. Hier in Titus 2 lesen wir Vers 6. die Jünglinge, steht bei mir, die jungen Männer, ermahne, besonnen zu sein. Und das ist für uns ja auch ziemlich aktuell, denn gerade junge Männer und auch junge Christen, hier geht es ja um Christen im Titusbrief, haben meist keine gesunde Besonnenheit, keine gesunde Selbsteinschätzung. Besonnenheit kann man auch übersetzen mit gesunder Sinn. Glaube, hat Spurgeon mal gesagt, Glaube ist geheiligter Verstand, aber wir sollten wirklich gesund denken. Und Selbstüberschätzung ist gerade ein Kennzeichen von der jungen Generation, auch von jungen Christen. Beispiel aus dem Alltag, wer macht die meisten Autounfälle? Das sind nicht irgendwelche alten Frauen, sondern sind meist junge Männer. Morgen vor einem Jahr hat sich hier oben auf der B54 ein junger Mann, den manche von uns hier kannten, zu Tode gefahren, weil er einfach mit seinem Motorrad, ich weiß nicht, wie viel hatte er da drauf, man schätzt zwischen 150 und 200, ist dann in ein Auto reingerast, das abbiegen wollte. Die Eltern, die wir gut kennen, leiden heute noch. Heute können wir noch die Blumen da sehen am Straßenrand. Und heute Morgen sah ich dann großes Herz mitten auf der Straße. Wahrscheinlich haben sie diese Nacht das dahin gesprüht. Die Eltern werden nicht fertig damit. Wenige Monate später, zwei Jungs, die hier gesessen haben, jahrelang in der Sonntagsschule gewesen, in Jugendkreisen gewesen sind, alles kannten. Ja, hatten Führerschein, Auto, zu dritt im Auto, alle drei tot. War ein Schock für uns alle hier. Gott sei Dank hat Gott diesen Schock benutzt, dass einige zum Glauben gekommen sind. Und einer der Sargträger ist diese Woche zum Glauben gekommen, der Bruder von, wo ist der Jan? Vielleicht auch noch Nachwehen von diesem furchtbaren Erlebnis. Und ich habe diese Jungs beobachtet. Ich hatte die Beerdigung zu halten, das war das Schwerste, die ich in meinem Leben hatte. Und da standen dann am Sarg die ehemaligen Freunde von diesen beiden leiblichen Brüdern. Mein Sohn, mein Jüngster war auch dabei, auch noch nicht bekehrt. Ich habe gesehen, wie die gezittert haben, äußerlich und innerlich, wie die schockiert waren. Ich habe den Jan beobachtet, der auch erst ein paar Monate gläubig ist, und habe so gebetet, Herr, gib, dass das in den Knochen sitzt. Ich glaube, dich habe ich gesehen, hinterher noch am Friedhof, da bist du noch ein bisschen abseits gegangen. Unbesonnenheit, das ist ein Charakterzug von jungen Männern, auch von jungen Christen. Man überschätzt sich. Komasaufen, Stichpunkt, ist bei euch sicherlich kein Problem. Also solch ein Blödsinn ist unbesonnen, so etwas zu machen. Nur um stark zu sein, säuft man sich da die Hacken voll und fällt ins Koma unter Umständen. Oder wenn ich daran denke, an die Fußballfans im jugendlichen Alter. Ob es Winter ist oder ob es schneit oder friert oder was auch immer, die ziehen ihr Oberteil aus und stehen da mit ihren dicken Bäuchen und winken ihren Fußballern zu. Wahnsinn! Sowas. Warum macht man das? Frieren sich da ein, abholen sich eine dicke Erkältung. Unbesonnen. Nächte durchmachen. Vielleicht auch ein Problem hier bei euch. Ich kann das ein Stückchen verstehen, dass man in jungen Jahren nicht nur unbedingt nur Bibelarbeiten hören möchte, hier auf so einem Wochenende, Pfingstwochenende, dass man da auch Gemeinschaft haben möchte, Lagerfeuer, und wenn dann um 11 Uhr dann schon abreisen muss oder 12 Uhr, fängt der Tag erst an für manche. Gut. Aber im Alter würde man sagen, das ist Blödsinn. Also ich bin ab 11, ab 12 bin ich in der Falle, weil ich weiß, weil ich den nächsten Tag sitze ich hier mit solchen Augen, wie hier unser lieber Markus. So klar. Gut, aber ihr seid vielleicht gar nicht hier, um eben was aufzunehmen, sondern irgendwas zu erleben und jemanden kennenzulernen. Kann ich ja auch verstehen, ist ja auch nicht verkehrt. Nur, pass mal auf, die deutsche Nationalmannschaft, wie verhalten die sich in einem Turnier? Die müssen ganz bestimmte Essenszeiten einhalten, die müssen ganz bestimmte Schlafeinheiten haben, die dürfen nicht einfach spazieren gehen oder sonst was, die müssen sich einer Disziplin unterwerfen, ob sie wollen oder nicht, um des Zieles willen. Und ich meine, das müssen wir in jungen Jahren auch irgendwie ein Stückchen lernen. Also wir haben Verständnis für alles, aber bitte lernt auch besonnen zu sein. Und die Frage ist einfach, was ist dein Lebensziel? Was möchtest du? Möchtest du den Herrn leben? Dann sieh zu, dass du auch in diesen Bereichen diszipliniert bist. Sei auch besonnen als junger Bruder im Bereich der Seelsorge und bilde dir nicht ein, du könntest an jungen Schwestern Seelsorge betreiben. Manche machen das mit großem Vergnügen und viele sind dann in eine teuflische Falle gelaufen. Ich kann dich nur davor warnen. Fang auch nicht an, mit 20 Jahren theologische Bücher zu schreiben. Unser Freund aus Holland, der hat, glaube ich, mit 20 Jahren sein erstes Buch geschrieben, über das Hohelied noch ausgerechnet, war dann noch gar nicht verheiratet. Dann über die Schöpfung, außerordentlich begabter Mann, gutes Buch, heute noch lesenswert, aber in seinem hohen Alter sich davon verabschiedet und sagt heute, glaube ich, nichts mehr davon, was ich damals geschrieben habe. Sei besonnen. Sieh zu, dass du erstmal Erfahrung bekommst, bevor du dich auf solch ein Parkett wagst. Ich erinnere mich, dass ich als junger Christ mit 18, 19 Jahren meinte, ich hatte so ein paar Begegnungen mit okkulten Phänomenen anderer Leute, ich müsste mal in eine Spiritistensitzung gehen, um mich da gut zu informieren. Ich weiß noch, wie mein Vater, der hat Angst und Bange geschwissen, hat alles versucht, um mich abzuhalten. Junge, geh da nicht hin. Ich sagte, ich bin doch errettet und so weiter, ich habe die Bibel, warum kann ich das nicht und so weiter. Ich fühlte mich so stark, ich bin nicht hingegangen, bin auch dankbar dafür. Aber als junger Mensch erkennt man die Gefahren nicht. Man schätzt sich in seiner Anfälligkeit für bestimmte Dinge nicht gesund ein. Sei besonnen. Man hat sich im allgemeinen jungen Jahr noch nicht kennengelernt, wozu man in der Lage ist, welchen Blödsinn man machen kann. Deswegen höre da auch auf Gottes Wort. Und oft hat man auch seine Emotionen noch nicht im Griff in jungen Jahren. Ein lieber Freund und Bruder hier zu meiner Linken, der zerrte mir noch gestern Abend, nachdem wir mal über das Fußballspielen da unten gesprochen haben, mit dem chaotischen Auszählen. Und da sagt er, und das Schlimmste ist, da standen schon 10 zusammen und dann plötzlich sehe ich, ein Elfer ist auch noch dahin gelaufen. Da kriege ich so eine Wut, da würde ich dir am liebsten im ersten Spiel gleich umsensen oder umsäbeln. Das sind Emotionen und es ist gut, wenn wir die haben, aber die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen lernen, wirklich hier besonnen zu sein. Also das ist eine Gefährdung gerade in jungen Jahren. Sprüche 16, Vers 32, besser ein Langmütiger als ein Held und wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Ist das nicht ein schöner Vers? Erinnert euch an den ehemals Besessenen. Ich glaube, in 3 Evangelien wieder beschrieben, vor seiner Bekehrung und nach seiner Bekehrung. Man konnte ihn nicht binden. Man hat versucht, den mit Eisenketten zu binden. Der war nicht zu halten. Der konnte es nirgendwo aushalten, lebte nachts am Friedhof, in den Grüften und so weiter. Schrie darum, keine Kontrolle über seine Emotionen. Unruhe, Unstetigkeit, Gebrüll und so weiter, das war er vor seiner Bekehrung. Da kommt der Herr in sein Leben. Dann lesen wir 3 Merkmale von ihm nach seiner Bekehrung. Er sitzt, er ist bekleidet, vorher hat er sich immer ausgezogen, und vernünftig, besonnen. Das kann die Gnade Gottes aus uns machen. Das ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kann man dich und mich, und gerade die Jüngeren, daran erkennen? Zuhören können, sitzen. Bekleidet sein, Schamgefühl plötzlich und vernünftig, nicht mehr durch Emotionen, sondern durch den Verstand, den geheiligten Verstand geleitet. Wie schön wäre das, wenn wir als junge Christen, ob jetzt Brüder, Schwestern, durch diese Besonnenheit etwas vom Duft unserer himmlischen Heimat, unseres Bürgertums verbreiten würden. Ja, dann kommt noch ein zweiter Bereich und dann mache ich erstmal Schluss, damit wir ein bisschen Luft und auch Zeit zum Beten kriegen. Was unsere Mitmenschen betrifft, also Besonnenheit, das bezieht sich zunächst mal auf uns selbst, wie wir sind, aber unseren Mitmenschen gegenüber sollen wir gerecht sein, richtig sein, an den Maßstäben des Wortes Gottes ausgerichtet und gemessen. Nicht nur den Gläubigen gegenüber, sondern auch den Ungläubigen natürlich. So sagt Paulus in Philipper 4, Vers 8, alles was wahr, was würdig, was gerecht, rein, lieblich, wohllautet, dieses erwägt. Oder Römer 13, Vers 7, gebt allem, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer gebührt, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das finde ich so wichtig auch in unserer Zeit. Schwarzarbeit, nur ein Stichpunkt. Gerade in unserer Zeit jetzt haben viele Probleme damit. Aber die Bibel sagt, dass wir gerecht sein sollen und dass wir auch dem Staat, dem Finanzamt geben sollen, was ihm gebührt. Schwarze Kassen in manchen Läden und in manchen Betrieben. Vorige Woche sagte mir noch ein Bruder, wenn ich zu einem bestimmten Bäcker oder ich weiß nicht, einen Blumenhändler gehe, dann fragt er mich immer, kommst du jetzt als Bruder oder als Bürger? Als Bruder, ja, dann musst du einen richtigen Preis zahlen, kommt das in die richtige Kasse. Aber wenn du als normaler Bürger von meiner Zagen oder Gummersbach kommst, da habe ich eine andere Kasse für. Also zweigeteilt. Und so leben leider manche und das ist einfach nicht gerecht. Ein Buchhändler hier, auch ein Original in unserer Umgebung, der kam zu uns in den Buchladen und sagte ganz offen, ich zahle grundsätzlich keine Steuern. Diesem Schweinestaat, der Abtreibung damit finanziert, dem zahle ich doch nicht meine Steuern. Hat auch so einen frommen Grund, um hier ungerecht zu sein. Das ist einfach nicht richtig. Paulus schreibt das zur Zeit, wo Nero in Rom gesessen hat und der hat sicherlich mit den Steuern oft auch finanziert, dass man die Christen verbrannt hat. Aber der hat immer gesagt, gebt dem Staat, was dem Staat gehört und seid darin treu. Ich finde, dass das gut und wichtig ist, dass wir auch in dieser Beziehung lernen, ehrfürchtig zu sein, ja wirklich gerecht zu sein, auch der Polizei oder wem gegenüber. Ich dachte an einen Märtyrer, John Hooper, der von der blutigen Mary verbrannt wurde. Ihr wisst, dass die blutige Mary im 16. Jahrhundert in England in den letzten 4 Jahren ihres Regimes alle 4 Tage einen Protestanten, einen Reformator verbrannt hat, öffentlich. Da war der John Hooper auch dran, des Tages dran. Er ist verurteilt, er wird jetzt geführt zum Schafott. 7000 Menschen sind versammelt, das war damals immer ein Volksfest, wenn einer verbrannt wurde, kam alles zusammen. Meist suchte man die Markttage dafür aus. Und ich finde das so schön, wie der sich hier benimmt. Dann bestieg er den Scheiterhaufen. Als er oben stand, wurden 3 Eisen gebracht, mit denen er an den Scheiterhaufen gefesselt werden sollte. Eins für den Hals, eins um die Mitte, eins für die Beine. Aber er lehnte das ab und sagte, ihr braucht euch diese Mühe nicht zu machen, denn ich zweifle nicht, dass Gott mir genügend Kraft geben kann, die Schrecken des Feuers auch ohne Fesseln auszuhalten. Wenn ich auch dem zerbrechlichen und schwachen Fleisch misstraue, so setze ich doch meine Zuversicht auf Gottes Kraft. Aber es ist mir recht, wenn ihr tut, wenn ihr es für richtig haltet. Das ist ein schöner Satz, oder? Also die wollten ihn an dem Pfahl hier festketten, damit er nicht abhaut, wenn die Flammen hochkommen, wie er da Stellung nimmt. So wurde der Ring, der um seine Mitte gelegt wurde, gebracht. Als sie aber auch die anderen Ringe am Hals, an den Beinen befestigen wollten, lehnte er es entschieden ab und sagte, ich bin wohl verwahrt und werde euch keinen Kummer machen. Auch interessant, lest mal Karl May, wie dort die Leute am Marterpfahl ihre letzten Kräfte sammeln, ihre letzte Spucke, um dann noch um dich zu schlagen, zu spucken oder Flüche auszusprechen. Wie freundlich dieser Mann hier ist. Gebt dem die Ehre, dem Ehre gebührt. So vorbereitet blickte er auf die Leute, die ihn alle gut sehen konnten, weil er selber groß gewachsen noch auf einem hohen Stuhl stand. An allen Ecken war nichts zu sehen als weinende und trauernde Menschen. Er blickte dann auf zum Himmel und betete für sich selbst. Der dazu bestimmt war, das Feuer zu entzünden, trat zögernd vor ihn hin und bat ihn um Vergebung. Hooper fragte ihn, was er ihm vergeben sollte, der sich an nichts erinnere, was der Bittsteller ihm angetan hätte. »O Herr«, antwortete dieser, »man verlangt von mir, dass ich das Feuer entzünde.« »Damit«, sagte Hooper, »tust du mir kein Unrecht. Gott vergebe dir deine Sünden und nun tu deine Pflicht, ich bitte dich.« Dann wurden die Strohbündel aufgehäuft und er hielt 2 Bündel in seine Hände, drückte und küsste sie und steckte hier eins unter beide Arme und zeigte mit den Händen, wie der Rest gepackt werden sollte und wo noch etwas fehlte. Sogleich wurde das Kommando zum Entzünden des Feuers gegeben und so geschah es. Aber weil nicht mehr 30 Bündel vorhanden waren, als 2 Pferde auf ihren Rücken tragen können, brannte es nur sehr langsam und es dauerte eine ganze Weile, bis das Stroh auf den Reisern Feuer fing. Endlich brannte es um ihn herum, aber der starke Wind an diesem düsteren, kalten Morgen blies die Flammen von ihm weg, sodass sie ihn nur eben berührten. Nach einer gewissen Zeit wurden ein paar trockene Reiser gebracht, mit ihnen ein neues Feuer entfacht, weil kein Strom mehr da war. Das brannte mit schwacher Flamme unten um ihn herum. Oben verbrannte es wegen des Windes nur sein Haar und versengte seine Haut ein wenig. Wieder betete er, wie beim ersten Feuer, sanft, gar nicht laut, wie einer, der keine Schmerzen hat. O Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, nimm meine Seele auf. Nachdem das 2. Feuer niedergebrannt war, rieb er sich mit den Händen die Augen und als er die Leute sah, rief er mit gleicher Lautstärke, um Gottes Liebe willen, gute Leute, macht mehr Feuer! Und als dies während seiner unteren Hälfte brannte, weil das schwache Feuer kaum noch oben reichte. Eine Weile danach wurde das 3. Feuer entfacht, das stärker als die beiden anderen war. Dann explodierten die beiden mit Schießpulver gefüllten Blasen, weil sie falsch platziert waren, wegen des starken Windes kaum etwas ausrichteten. In diesem Feuer betete er mit lauter Stimme, Jesus, erbarm dich meiner, nimm meinen Geist auf. Und das waren die letzten Worte, die man von ihm hörte. Aber als sein Mund schon schwarz und seine Zunge geschwollen war, dass er nicht mehr sprechen konnte und seine Lippen bis auf die Kiefer geschrumpft waren, schlug er mit den Händen an seine Brust, bis der eine Arm abfiel. Dann schlug er mit der anderen weiter, während aus seinen Fingerspitzen Fett, Wasser und Blut tropften, bis nach Erneuerung des Feuers seine Kraft geschwunden war und seine klopfende Hand an dem Eisen vor der Brust festklebte. Dann beugte es plötzlich nach vorne und gab den Geist auf. So litt er eine Dreiviertelstunde oder mehr in dem Feuer. Wie ein Lamm hielt er geduldig dem entsetzlichsten Stand, wand sich weder vorwärts noch rückwärts zur Seite, und nachdem seine Füße und Schenkel schon verbrannt waren, starb er ruhig wie ein Kind in seinem Bett. Und jetzt herrscht er in Freude des Himmels, den Getreuen in Christus vor Grundlegung der Welt bereitet worden ist. Das hat ein Augenzeuge damals, 1534 oder was, niedergeschrieben. Ich finde das unheimlich schön, wenn wir als Christen uns so benehmen in einer feindlichen Welt. Wie benehmen wir uns, wenn solche Plakate vor uns aufgestellt werden? Müssen wir uns dann rechtfertigen? Oder sind wir auch in der Lage, diesen Leuten zu vergeben, sie freundlich und auch mit Achtung zu begegnen? Ja, ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir jetzt eine Pause machen. Jetzt erwarte ich von euch aber auch, dass ihr mir einen Gefallen tut. Seit 3-4 Jahren mache ich eine Befragung über das Gebetsleben von Christen. Und dazu bitte ich euch, den Zettel auszufüllen. Ich brauche keine Unterschrift, auch keine Adresse. Wer von euch hat den schon mal ausgefüllt? Ach du liebe Zeit. Hat man letztlich auch gemacht? Okay, dann komme ich auch hin mit den Zetteln. Brauchen nur die einen ausfüllen, die es nicht gemacht haben. Aber bitte ehrlich sein. Also nicht meine Statistik hier irgendwie zinken. Tut nicht geistlich, als ihr seid. Schreibt ehrlich hin, wie viele Minuten ihr euch am Tag zum intensiven Gebet zurückzieht. Ich meine jetzt nicht vom Essen und so, sondern Gebetszeiten. Wie oft, warum du nicht mehr betest. Und auch die Frage, hast du schon mal gebetet und gefastet und dein Alter, Geschlecht? Sonst brauchst du überhaupt nichts aufschreiben, nur Kreuze machen. Wenn du keinen Kuli hast, dann leih dir ein. Darf ich mal bitten, die Zettel dann weiterzugeben, dass wir nicht ausgefüllt haben. Ich will dir noch einmal sagen, als ein Gebet, Herr, dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden und dass dein Bild in uns Gestalt annimmt. Herr, wenn wir unser Leben nachdenken, in den Spiegel deines Wortes sehen, ja, dann sehen wir so viel Hässliches an uns, was dir gar nicht gefallen kann, und das so wenig von dir zu sehen. Aber Herr, wir möchten so gerne, dass du Gestalt in uns gewinnst, und nutze doch bitte diesen Tag dazu, das, was wir jetzt reden und hören, was wir heute Mittag, heute Nachmittag tun, heute Abend hören werden. Herr, lass es zu deiner Ehre sein. Amen. Amen. Kurz zum dritten Punkt, der noch übrig bleibt. Aus Titus 2 etwas über gottselig Leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und wir haben ein bisschen was gesagt über Besonnenheit für uns Männer, junge Männer, alte Männer, für die Mädchen unter uns, Frauen, über Gerechtigkeit, da könnten wir sicher noch manches zu sagen. Und jetzt noch ein paar Gedanken über Gottseligkeit. Dieses Wort wird auch anders übersetzt mit Gottesfürchtigkeit. Gestern Abend hat Peter ja auch etwas dazu gesagt, zu dem Wort Eusebeier. Oder Luther übersetzt an manchen Stellen auch Frömmigkeit oder fromm. Das ist so, sind auch so ein bisschen Begriffe, die uns fremd sind. Gottselig. Das will aber eigentlich nur sagen, auf Gott ausgerichtet sein. Ein Ausleger beschreibt dieses Wort: Gottseligkeit ist die Ausrichtung der Seele des Menschen zu Gott hin, die sich darin zeigt, dass er ihn verehrt und ihm dient. Und einer, der wirklich gottselig lebt, macht es anderen leichter, auch an Gott zu glauben. Und das ist ja so das Thema auch unseres Wochenendes hier, dass wir wirklich eine Zierde sind und dass wir den Herrn verherrlichen. Matthew Henry, das ist ein ganz alter Ausleger, ein Puritaner, der schreibt: Die Freude des Herrn wird uns gegen die Angriffe unserer geistlichen Feinde wappnen und aus unseren Mündern den Geschmack an jenen Vergnügungen wegnehmen, mit denen der Versucher seine Köder versieht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz nachvollziehen könnt. Ich lese ihn nochmal vor. Aber diese Puritaner, die haben mit wenigen Worten sehr viel ausgedrückt. Die Freude des Herrn, also diese Gottseligkeit, wird uns gegen die Angriffe unserer geistlichen Feinde wappnen und aus unseren Mündern den Geschmack an jenen Vergnügungen wegnehmen, mit denen der Versucher seine Köder versieht. Es ist unheimlich schön, junge Menschen zu erleben, junge Christen zu erleben, die diese Gottseligkeit ausstrahlen. In unserer Zeit ist es relativ selten, aber in manchen Biografien kann man das auch von jungen Christen lesen. Ich denke an David Brainerd, habt ihr von ihm gehört, das war ein Pioniermissionar unter den Indianern in Nordamerika, der ist mit 29 Jahren schon gestorben. Der hat ein Tagebuch hinterlassen, das es leider im Deutschen noch nicht gibt oder lange Zeit nicht gegeben hat, vielleicht hat es vor Jahrhunderten mal gegeben. Sehr gut, wenn das nochmal aufgelegt würde. Durch dieses Tagebuch sind sehr viele, Jim Elliot, John Wesley, alle möglichen, Whitfield, sehr, sehr ermutigt und inspiriert worden, weil der ein ganz intensives Gebetsleben geführt hat. John Piper in seinen Büchern schreibt sehr viel über ihn und zitiert ihn auch. Ein sehr, sehr wertvolles Buch, wenn die Freude nicht mehr da ist. Und da zitiere ich jetzt eine Tagebucheintragung von diesem David Brainerd, der war so 23 Jahre alt. Als ich 1737 einmal um meiner Gesundheit willen in den Wald ritt und an einen ruhigen Ort vom Pferd stieg, um einen Spaziergang zu machen, bei dem ich über Gott nachdenken und beten konnte, wie es meine Gewohnheit war, hatte ich eine Sicht, die für mich außerordentlich war. Doppelpunkt. Es war die Herrlichkeit des Sohnes Gottes als Mittler zwischen Gott und Mensch und seine wunderbare, große, volle, reine und süße Gnade und Liebe sowie sein demütiges und sanftes Herniederkommen. Diese Gnade, die so sanft und süß erschien, erschien gleichzeitig auch groß über die Himmel hinaus. Die Person Christi erschien unaussprechlich hervorragend, so sehr, dass sie alles Denken und Vorstellen verschlucken konnte. Das sind wahrscheinlich ganz fremde Erfahrungen für euch. Aber damals bei diesen Männern, auch jungen Männern, war das eine Wirklichkeit. In unserer kleinen Gebetsgruppe erzählte eine Schwester, dass sie immer mit ihrem Hund spazieren geht und dabei betet. Fand ich auch irgendwie nett. Erinnerte mich gerade daran, als er an einem ruhigen Pferd vom Pferd stieg, um einen Spaziergang zu machen, bei dem ich über Gott nachdenken und beten konnte. Ich verblieb in diesem Zustand etwa eine Stunde, soweit ich weiß, und die meiste Zeit davon war ich unter einer Flut von Tränen und ich weinte laut. Hast du schon mal Tränen vergossen beim Nachdenken über den Herrn? Ich fühlte eine Leidenschaft in der Seele, die ich nicht besser beschreiben kann, als ausgeleert und vernichtet zu sein, im Staub zu liegen und voll von Christus allein zu sein, ihn mit einer heiligen und reinen Liebe zu lieben, durch ihn zu leben, ihm zu dienen, ihm zu folgen und vollkommen heilig und rein gemacht zu sein, mit einer göttlichen und himmlischen Reinheit. Ich hatte zu mehreren anderen Zeiten sehr ähnliche Erfahrungen und immer die gleichen, mit den gleichen Auswirkungen. Ein junger Mann von 22, 23 Jahren schreibt das in ein Tagebuch, nicht in der Erwartung, dass es einmal veröffentlicht wurde, sondern es entsprach seinem Herzen. Ich denke, das ist so ein bisschen etwas von der Gottseligkeit und Frömmigkeit, so auf Gott ausgerichtet sein, die wir uns ja doch alle mehr oder weniger wünschen, auch in dem Lied aus Gebet ausgedrückt haben. Wenn ich an die Begegnungen denke, die ich nicht vergessen werde, solange ich ein Gedächtnis habe, die mich sehr beeindruckt haben, dann waren das Brüder oder Schwestern, meist etwas ältere, aber auch ab und zu jüngere, die diese Gottseligkeit ausgestrahlt haben. Ich denke an Buck Zink. Seine Biografie liegt auf dem Büchertisch drüben. Der ist im Alter von, ich glaube, 99 Jahren gestorben. Die letzten 10 Jahre dement, gar nicht mehr richtig denken konnte. Bei seiner Beerdigung waren etwa 250.000 Leute anwesend. Vorher hatten 600.000 an seinem aufgebahrten Sarg Abschied genommen. Die ganze Stadt Hyderabad in Indien brach, der ganze Verkehr brach zusammen. Das hatte ich noch nie erlebt. Was war das für ein Mann? Ein Mann, der tausend zum Herrn geführt hat, hundert von Gemeinden gegründet hatte, der selbst einen Sprachfehler hatte, stotterte. Er hatte kein Haus, Zeit seines Lebens nicht. Nur ein kleines Zimmer von 9 Quadratmetern, das er meist noch mit jemandem geteilt hatte. Er hatte kein Auto, nicht mal ein Fahrrad. Er hatte kein Bankkonto und er hat nichts anderes hinterlassen als ein gottseliges Leben. Den Mann habe ich Ulla und ich in den 70er Jahren kennengelernt in der Schweiz. Ganz demütiger, bescheidener Mann. Wenn er betete, zog er sich immer die Schuhe aus. Gebetet wurde nur im Knien. Die Bibel studiert immer im Knien. Ein Mann des Gebets. Das ist dermaßen ermutigend. Einer, der nicht viele Worte machte, aber in seiner ganzen Ausstrahlung etwas vom himmlischen Bürgertum hier auf dieser Erde zeigte. Das macht Mut und das spornt an, den Herrn zu lieben. Ich denke an Paul Kiene. Der Name ist euch gar nicht bekannt. Es gibt noch ein paar Bücher von ihm über die Stiftshütte. Also wenn ihr Bilder seht von der Stiftshütte, war derjenige, der es im Maßstab getreu mit Originalmaterialien, Gold, Silber und so weiter herstellen ließ durch manche Künstler. Das war auf einer Tischtennisplatte groß aufgebaut. Ich habe mal daneben eine Nacht verbracht in der Schweiz, in Winterthur. Das war auch so ein gottseliger Mann. Ich erinnere mich gut, dass er bei uns zu Gast war. Das war hier shoppen jetzt bei euch im Wohnzimmer, Andi. Damals war es unsere Küche noch. Da saßen wir abends zusammen, er hat seine Vorträge gehalten. Einer, der ganz schlecht sehen konnte, eine ganz dicke Brille. Auch ein alter Mann schon, hat hier auf der Freizeit Vorträge gehalten. Und dann haben wir uns abends über den Herrn unterhalten, manche Lieder gesungen. Da kamen dem Mann die Tränen vor Freude an unserem Herrn. Ich erinnere mich kaum an die Predigten von dem Mann. Aber da war einer, der den Herrn über alles liebte und seine Ehre suchte. Werde ich nie vergessen. Denk an William MacDonald, der in diesem Raum auch einige Male gewesen ist und gepredigt hat. Ihr könnt seine Lebensgeschichte, vielleicht sollten wir die auch noch am Büchertisch auslegen, auf zwei CDs. Er hatte die hier erzählt in diesem Raum. Der ist ja vor 2 Jahren heimgegangen. Junggeselle bis an sein Lebensende, ähnlich wie Buck Sink. Noch nie geheiratet, das heißt, er war verheiratet, schon mit 13 Jahren, Buck Sink, und wie das in Indien üblich war. Als er zum Glauben kam, hat die Frau sich von ihm getrennt, haben sich nie wieder gesehen. William MacDonald, seine Bücher kennen wir alle. Wir waren dann eine Woche mal bei ihm zu Gast. Ein Mann, der 3 Zimmer hatte, zweieinhalb. Wohnzimmer, war auch sein Arbeitszimmer, Schlafzimmer, darin durften wir schlafen. Und dann so eine angebaute Küche. Uralte Möbel aus den 50er, 60er Jahren, ich glaube, der hat nie verändert. Aber der strahlte solch eine Freude am Herrn aus, solch eine Ruhe, solch ein Humor, der hat eigentlich voll gelabert mit Bibelversen oder so, was ich eigentlich erwartet hätte oder wir, sondern das war ein Mann, der war gottselig auf den Herrn ausgerichtet. Der hat das gelebt, was er geschrieben hat. Ich denke an Samuel Lemp, 20 Jahre im Gefängnis in China, 20 Jahre lang provoziert worden von den Kommunisten, die wollten den Weichkrieg kochen. Jeden Tag 12 Stunden Arbeit, jeden Abend 20 Jahre lang politische Umerziehung, 2 Stunden zusätzlich. Und seine religiöse Energie wurde nicht gebrochen zum Kummer der Kommunisten. Die waren verzweifelt nach den 20 Jahren. Sie mussten ihm Auszeichnungen geben, als besten Arbeiter in dem Lager. Hatten einen goldenen Kuli mal gekriegt und was nicht alle. Aber keinen Tag vorzeitige Entlassung. Warum? Ja, weil er Christ geblieben ist, unbeugsam. Aber dieser Mann, der hat nicht nur auf diesem Foto hier eine Freundlichkeit und einen Frieden ausgestrahlt, sondern in dieser ganzen Zeit, in diesen 20 Jahren, sodass die Wärter so beschämt waren, und die Polizisten heute, lebt ja noch dieser Mann mit 84 Jahren in Guangzhou, hat die größte Untergrundkirche mit 4000 Mitgliedern, mitten in einer Großstadt, und dass einige Polizisten den inzwischen mit Onkel Sam anreden, müsst ihr euch mal vorstellen, in China, die also den bewachen müssen, der steht laufend unter Kontrolle. Da haben den so schätzen gelernt, weil er bei all den Schikanen immer eine Freude und Achtung ausgestrahlt hat. Das hat die unwahrscheinlich berührt. Das war auch so ein Mann. Letztes Jahr habe ich ihn besucht, der diese Gottseligkeit ausstrahlte. Oder Siegfried Koll, vor 14 Tagen haben wir zusammen gesessen, 84 Jahre alt, auch 20 Jahre Gefängnis hinter sich. Als Waisenjunge aufgegabelt worden von einem deutschen Missionar, deswegen. Die Eltern hatten ihn ausgestoßen, sie konnten ihn nicht mehr ernähren mit 3/4 Jahren. Dann lag er dann vor der Tür von deutschen Missionaren, Familie Koll. Die haben den adoptiert, deswegen hat er einen deutschen Namen, Siegfried Koll, als Chinese, gelbes Gesicht, Schlitzaugen, Siegfried Koll. Also das ist wahnsinnig. Ne? Spricht Deutsch, Wuppertaler Platt, im Urlaub mit seinen Eltern war er in Wuppertal und hat dann da Deutsch gelernt und so weiter. Und so unterhielten wir uns da in Deutsch. Also es ist köstlich, mit dem Mann zusammen sein. Ganz kleines Kärtchen, wohnt im Norden von China, besucht die einsamen und kleinen Hausversammlungen, die es da oben sehr viel gibt, macht er Bibelwochen und dergleichen mehr. 20 Jahre Gefängnis, nur weil er nicht bereit war, seine Adoptiveltern, die Missionare waren, zu denunzieren. Er sollte sie anklagen, dass sie Spione wären. 20 Jahre Haft. Nach 5 Jahren, er war verheiratet, auch mit einer gläubigen Frau, wie man meinte, 3 Kinder, wird ihm gesagt, er sollte bitte am Wochenende, kriegt er frei, nach Hause gehen, seine Frau legt ihm sterben. Nach 5 Jahren geht er dann, sieht zuerst mal wieder seine Familie wieder, und er wartet, dass die Frau irgendwo auf dem Bett liegt. Und da liegt keiner im Bett, sondern alle sitzen am Tisch, sind am Essen, keiner guckt zu ihm hin. Und der Samuel ist total verstört über den Empfang. Da sagt die Frau ihm nur, man will immer noch Christ sein. Wir sind es inzwischen satt, als Familie eines Konterrevolutionären angesehen zu werden. Willst du nicht endlich diese Spinnerei aufhören? Sagt die von Christus los und wir können als Familie weiterleben. Sonst werde ich mich scheiden lassen. Und unsere Kinder werden meinen Namen annehmen. Und er sagt, ich will dem Herrn treu bleiben. Zurück ins Gefängnis, seine Frau nie wieder gesehen. Kinder wollten nichts mehr von ihm wissen. 15 Jahre dann weiter im Gefängnis, fröhlich gelebt. Wenn du ihn heute siehst, mit seinen 84 Jahren, hatte seine Mutter Monika bei, hat er mir was vorgespielt und gesungen dort in dem Hotelzimmer. Wie er sich freut, dass er dem Herrn dienen kann, auch in seinem hohen Alter noch. Er hat dann da oben im Norden von China ein Orchester gegründet mit Mundharmonika. Wenn irgendwo Beerdigung ist oder Hochzeit, dann spielen die da mit allen möglichen Instrumenten, haben da auch noch eine Posaune besorgt und was nicht alle und versuchen dann anschließend das Evangelium weiterzusagen. Gottseliger Mann, hat sonst nichts. Keine Wohnung, lebt aus dem Koffer. Keine Vorräte, kein Bankkonto, nichts. Seine Freude ist der Herr. Das ist ein Himmelsbürger. Das ermutigt unwahrscheinlich. Dafür zu beten, dass doch mehr von dieser himmlischen Gesinnung auch in unserem Leben, meinem Leben, zu sehen ist. In 1. Timotheus 4, Vers 7, da spricht Paulus auch davon, er spricht ja hier auch zu einem jungen Mann, da ist auch die Rede von der Gottseligkeit. Die göttlichen altweibischen Fabeln weise ab, und jetzt kommt's, übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Finde ich auch interessant. Man soll sich üben, trainieren zur Gottseligkeit. Gestern hat ein Triathlon hier in der Nähe stattgefunden, und 3 meiner Kinder von den 7 haben also trainiert und da mitgemacht. Und meine jüngste Tochter, wenn ich gesehen habe, in den letzten Wochen, wenn es ging, jeden Tag Fahrrad gefahren, kilometerlang geschwommen und was nicht alle, nur um bei diesem dummen Triathlon gestern da 15. oder 20. oder 50. zu werden, ich weiß es nicht. Da kam auch ziemlich enttäuscht zurück. Klar, Wetter war gut und so weiter, aber waren so viele Leute da und alle möglichen Sondereinlagen und was nicht alle. Ist ja nicht verkehrt. Paulus sagt, ist zu wenigem Nütze. Aber trainiere doch und übe dich und bündle deine Kräfte zur Gottseligkeit. Wie kann man das machen? Nutze die Zeit und opfere etwas, setz etwas ein, dass du deine Freude am Herrn wirklich erhältst und verstärkst. Übe dich in der Gottseligkeit. Ich glaube, dass Sport gerade für manche von den jungen Brüdern hier unter uns eine Gefahr sein kann, dass man da trainiert, hart trainiert und darüber das geistliche Training vernachlässigt. Hast du Disziplin im geistlichen Bereich, wo du wirklich hart trainierst, nicht nur 5 Minuten am Tag oder 10 Minuten, ich weiß nicht, wie lange du betest und die Bibel liest und studierst, das wäre ganz gewaltig. Denn die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, das finden wir dann in Kapitel 6, im 1. Timotheus, Vers 6, die Gottseligkeit, aber mit Genügsamkeit, ist ein großer Gewinn. Und Vers 11 sagte, du, Mensch Gottes, fliehe Reichtum und so weiter, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausdauer und Sanftmut und so weiter. Also wieder üben, trainieren, eifern, streben. Und diese Gottseligkeit, diese Frömmigkeit, auf Gott ausgerichtet sein, in Verbindung mit Genügsamkeit. Das scheint mir das Geheimrezept zu sein. Das ist ein großer Gewinn. Was sind unsere Werte? Was wollen wir gewinnen? Was wollen wir haben? Wonach streben wir? Wofür üben wir? Wofür trainieren wir? Und ich glaube, die größten Feinde der Gottseligkeit unter Christen, das sind Hobbys und auch Geld verdienen wollen, Besitz haben. Und dann endet Paulus, ich muss leider schließen, im Titusbrief, wenn er von der Gottseligkeit gesprochen hat, in diesem jetzigen Zeitlauf oder Zeitalter. Wovon ist unser Zeitalter gekennzeichnet? Ich denke, wie im alten Rom, Brot und Spiele. Und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir noch hier sind, noch deutlich herausstellen. Die Menschheit, gerade hier im Westen, im reichen Westen, die kann nur noch überleben, das wissen die Politiker ganz genau, wenn ihnen genug Brot zu essen gegeben wird für den Bauch und wenn Unterhaltung da ist, Spiele. Da werden die auch für sorgen. Solange bleiben die Massen auch ruhig, wenn sie Unterhaltung haben, Fernsehen haben, Sportarenen haben und dergleichen mehr, Events haben und genug zu essen und zu trinken. Das ist der jetzige Zeitlauf. Und in diesem Zeitlauf, wo wirklich nur der Bauch und ja die Lust, die Spiele Thema sind, da sollen wir als Himmelsbürger auffallen, dass wir eine ganz andere Einstellung haben und einfach auf den Herrn hinweisen. Welch eine gute Möglichkeit, in solch einer Zeit als Christ zu leben. Da brauchen wir gar nicht viele Worte machen, nur anders sein. John Nelson Darby, einige von uns kennen ihn als einen der Väter der Brüderbewegung im 20. Jahrhundert. Das war ein Mann, der auf alles verzichtet hat, auf ein reiches Erbe. Er war ein ganz gebildeter Mann, hätte Karriere machen können, hat auch nicht geheiratet, sondern hat sein Leben wirklich an den Herrn gehängt, das Wort studiert, die Bibel übersetzt in verschiedene Sprachen, zu jedem Buch der Bibel einen Kommentar geschrieben, in der Welt rumgereist, konnte viele Sprachen sprechen. Aber das war einer, der den Herrn liebte, viele Lieder getextet hat, die teilweise auch noch gesungen werden in deutscher Sprache. Der war von dem Herrn so erfüllt, dass er eines Tages, als er irgendwo unterwegs war auf dem Pferd zu einem anderen Ort, plötzlich angehalten wurde von einem Räuber. Der kam hinter dem Busch her und sagte, zieht die Pistole, Geld her oder dein Leben. Und dann antwortete er ganz cool, nach ein paar Sekunden Besinnung, Geld habe ich keins. Und mein Leben kriegst du nicht, denn das ist verborgen mit Christus in Gott. Der Räuber, dem fiel der Kinnlade runter, der wusste überhaupt nicht mehr, ist der Mann hier irgendwie nicht ganz klar im Kopf. Geld habe ich keins und mein Leben Christen nicht, der ist verborgen mit Christus und Gott. Das war ein gottseliger Mann. Und ist er weitergeritten, der Räuber, der wusste nicht mehr, was er machen sollte, er hat die Pistole sinken lassen. Hat er auch nicht genommen. Es ist unheimlich schön, wenn man solche Leute kennenlernt, per Buch oder auch im persönlichen Leben, die einfach vom Herrn erfüllt sind und die sich durch so etwas nicht besonders beeindrucken lassen. Der jetzige Zeitlauf, kennt ja wahrscheinlich diese alte Geschichte, ich glaube Moody hat ihn mal erzählt, der in Chicago aufgewachsen war, dass mitten am Tag in dieser damals auch schon riesigen Stadt, ich glaube war auch schon eine Millionenstadt um die Jahrhundertwende, ein Schweinehirte eine Herde Schweine trieb. Das war eine Sensation. Ist ein tolles Bild, weil in solch einer Millionenstadt plötzlich siehst du dann Schweinehirten, der hat so 100, 150 Schweine, die er treibt. Wie kann man Schweine treiben? Ich habe schon mal versucht. Ich habe das in Honduras oder Nicaragua schon mal gesehen. Da gingen sie mit Schweine spazieren. Aber das war nicht leicht. Du. Das sind störrische Viecher, sage ich hier. Und die musst du manchmal zerren, richtig. Und wenn dann so 100, 150 in eine Richtung treiben, wie machst du das? Nun, der kann es nicht aus mit Schweinen. Er ging voran, hatte dann so einen Troch vorm Bauch. Kennt ihr wahrscheinlich, hat er so Bohnenschoten drin. Und alle paar Sekunden, wenn die Schweine wieder stillstanden oder rumguckten und so weiter, griff er dann in seinen Trog und warf so eine Ladung Bohnenschot nach vorne und die Schweine, nix wie drauf, dann nach vorne. Und so gab er die Richtung an. Immer ein großer Wurf. Ja, und dann nach ein paar hundert Metern öffnete sich dann ein großes Tor. Und dann kam der letzte Wurf. Da hat er den ganzen Rest nach vorne geschmissen. Die Schweine stürzten sich da drauf. Und über dem Tor stand Schlachthof. Ende aus. Das ist der Zeitlauf dieser Welt. Uns werden auch solche Bohnenschoten vorgeschmissen. Wir stürzen uns drauf, ganz begeistert. Und merken nicht, wohin wir geführt werden. Ich wünsche, dass uns die Augen geöffnet werden für die Herrlichkeit unseres Herrn und seines Wortes und dass uns diese Bohnenschoten nicht besonders reizen können. Die Freude am Herrn wird uns gegen die Angriffe unserer geistlichen Feinde wappnen und aus unseren Mündern den Geschmack an jenen Vergnügungen wegnehmen, mit denen der Versucher seine Köder versieht. Matthew Henry, schenke der Herr, dass diese Freude in unserem Herrn erlebt wird.